Wer es verpasst hat, vor 10 Jahren in KI zu investieren oder vor 5 Jahren in Quantencomputer zu investieren, der sollte aus meiner Sicht heute in BCI, weil das ist genau an derselben Schwelle.
Ja, liebe Zuschauer, heute schauen wir zusammen in die Zukunft, denn unser heutiger Gast ist kein klassischer Finanzexperte. Nein, er ist einer der bekanntesten Zukunftsforscher Deutschlands. Seit 25 Jahren entwickelt er gemeinsam mit seinem Team Zukunftsstudien und Zukunftsstrategien, vor allem für internationale Konzerne, Investoren, aber auch für mittelständische Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass er uns heute verrät, wie sich unsere Zukunft in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Herzlich willkommen, Sven Gábor Janský.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
Ja, Sven, bevor wir loslegen, wir haben ja noch eine Besonderheit für die lieben Zuschauer. Und zwar am 15. August erscheint ja dein neues Buch 2035, Die Zukunft beginnt heute. Es beantwortet eine ganz konkrete Frage, und zwar, wie sieht ein ganz normaler Tag in unserem Leben im Jahr 2035 eigentlich aus? Und das Beste, wir verlosen das Buch schon vor dem offiziellen Release, exklusiv hier bei uns, sogar mit persönlicher Signatur von dir, Sven. Wer von euch das Buch gewinnen möchte, liebe Zuschauer, muss nur 3 Dinge tun. Erstens, folgt unserem Kanal hier auf YouTube. Zweitens, folgt uns auch gerne auf Instagram oder Facebook. Und drittens, schreibt uns gerne einfach einen Kommentar, dass ihr das Buch gewinnen wollt. Den Gewinner geben wir dann nächste Woche Mittwoch, so um 15 Uhr Bescheid. Den Kommentar pinnen wir dann ganz oben an. So, ja, Sven, bevor wir jetzt reinstarten und du verrätst, wie sich die Zukunft entwickelt, unser Geldsystem und noch vieles mehr, müsstest du uns vielleicht erstmal erklären, was macht denn ein Zukunftsforscher genau und wie genau erzielst du eigentlich deine Prognosen? Was ziehst du daran?
Das ist total wichtig, weil bei dem Wort Zukunftsforscher, da denken einige so an Glaskugelguckerei oder so etwas. Das ist natürlich nicht. Ich leite das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut. Forschungsinstitut heißt, bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also es gibt wissenschaftliche Methoden, die kann man studieren, da kann man sogar promovieren, die Methoden der Zukunftsforschung. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man eben verstanden, was man wissenschaftlich tun muss, um die nächsten 5 bis 10 Jahre Entwicklung tatsächlich wahrscheinlich zu prognostizieren. Wir sind keine Wahrsager, ja. Niemand hat eine Garantie für die Zukunft, das ist klar. Aber man kommt, wenn man diese wissenschaftlichen Methoden befolgt, kommt man am nächsten an die höchste Wahrscheinlichkeit heran. Und das machen wir seit 25 Jahren. Und der Sinn der Sache ist eigentlich, dass du, wenn du heute weißt, wie dein Umfeld in 5 Jahren aussehen wird, egal ob das deine Branche ist, also als Unternehmen oder als Privatperson oder als Investor, wie sieht's um dich herum aus? Wenn du heute weißt, wie das in 5 Jahren sein wird, um dich herum, dann kannst du heute bestimmen, wie sollst du in 5 Jahren sein? Also wie ist wir nennen das ideale Zukunfts-Ich, der Zustand, wo du am stärksten gewachsen bist in den nächsten 5 Jahren. Und wenn du das weißt, heute schon, dann kannst du heute schon den Weg dahin beschreiben. Und das ist dann der Zukunftsplan oder die Zukunftsstrategie. Und wenn du dann diesem Weg folgst, dann hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, eben ganz stark zu wachsen in den nächsten 5 Jahren. Also das ist der Sinn von Zukunftsforschung. Wir sind keine Science-Fiction-Leute. Wir sind keine, was weiß ich, die sich irgendwelches Zeug ausdenken oder wünschen, sondern ich werde dafür bezahlt, die wahrscheinlichste Zukunft herauszufinden und den Leuten dann ihren Wachstumsplan für ihr Unternehmen oder eben auch privat zu geben. Das ist ein Zukunftsforscher.
Bei Tages- und Festgeld passiert gerade wieder richtig viel. Die Zinsen steigen rasant an und deshalb lohnt es sich jetzt umso mehr, dass du dein Geld nicht unverzinst auf dem Konto liegen lässt. Und genau dabei helfen dir unsere Tages- und Festgeldvergleiche auf bialo.de, denn da bekommst du sofort einen Überblick über die besten Angebote. Und das gilt jetzt nicht nur für ein paar ausgewählte Anbieter, sondern für Hunderte. Ob überregionale Online-Banken, exklusive Angebote von Zinsportalen oder sogar Sparkassen und VR-Banken direkt bei dir vor Ort. Und außerdem kannst du mit dem Filter gezielt nach dem suchen, was zu dir passt. Laufzeit, Anlagebetrag, Länderrating, Einlagensicherung und noch vieles mehr. Finde jetzt mit unserem Vergleich das beste Tages- und Festgeldangebot. Die jeweiligen Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Deswegen auch sehr praktisch für unseren Kanal, weil an der Börse wird ja auch die Zukunft gehandelt. Deswegen können die Zuschauer hier bestimmt einiges mitnehmen und vielleicht auch dementsprechend Investitionsentscheidungen treffen. Jetzt hattest du schon gemeint, dass ihr ja schon seit 25 Jahren Prognosen trefft. Könntest du uns mal ganz praktisch sagen, welche Prognose du in der Vergangenheit schon getroffen hast, die heute tatsächlich Realität ist?
Ja, also da gibt es natürlich ganz viele über 25 Jahre, aber ich mache mal eine, weil die gerade so in aller Munde ist. Wir reden ja gerade alle über KI und zwar über KI-Agenten. Das ist ja was anderes als die früheren KI-Tools. Ja? Meine Kollegen hier haben im Jahr 2018, also vor 8 Jahren, eine Studie gemacht. Die wurden beauftragt von einem Unternehmen. Die wollten wissen, wie entwickelt sich Kundendialog in den nächsten Jahren. Also die wollten im Jahr 2018 wissen, wie werden im Jahr 2025 die Unternehmen mit ihren Kunden reden und die Kunden mit den Unternehmen und so weiter. Das war die Aufgabe. Und in dieser Studie haben damals 2018 meine Kollegen beschrieben, dass im Jahr 2025 es einen Wechsel, einen Wandel geben wird, und zwar von KI-Tools auf AI-Agents. Und wer sich ein kleines bisschen mit KI auskennt, der weiß, was letztes Jahr passiert ist. Genau dieser Wechsel von KI-Tools auf AI-Agents. Also 100% treffsicher diese Prognose. Und ich sage das deshalb, weil ich heute viele Menschen treffe, die sagen, oh, das geht so wahnsinnig schnell in dieser KI-Welt und es ist so unprognostizierbar und plötzlich kommen jetzt diese KI-Agenten. Nichts davon ist wahr. Die kommen genau in der Geschwindigkeit, die, wenn man es professionell gemacht hat, die man 2018 schon prognostizieren konnte, auf die man sich vorbereiten konnte. Und die Unternehmen, die sich eben vorbereitet haben, die haben ja auch gigantische Wachstumsgeschichten. Ja? Also nehmen wir nur die KI-Unternehmen, irgendwie die Perplexity von in 3,5 Jahren von 0 auf 18 Milliarden Bewertung, Anthropic in 5 Jahren von 0 auf 395 Milliarden oder sowas. Ja? Also sind irre Geschichten. Wir haben im Augenblick ein Wachstum in dieser Welt, was es vorher noch nie gegeben hat in dieser Welt. Ja. In Klammern, einige hier in Deutschland erzählen sich, es gäbe kein Wachstum. So ein Unsinn. Ja. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Aber das kannst du halt prognostizieren. Also diese ganz besonders technologische Entwicklung können wir sehr, sehr gut prognostizieren.
Jetzt da mit dem zeitlichen Horizont gesehen, weil es gibt ja Technologien, die ja auch schon seit wirklich 20 Jahren irgendwie versprochen werden, die ja bis heute nicht eingetroffen sind. Hast du da für dich selbst sowas wie ein Track Record? Also wie viele deiner Prognosen sind dann tatsächlich eingetroffen? Kann man das sagen?
Ja, also wir haben jetzt keine Prozentauswertung. Das kann man nicht sagen, aber man kann ganz einfach in meine Bücher reinschauen. Ich schreibe alle 5 Jahre schreibe ich ein Buch. Das hat angefangen, ich habe im Jahr, wann war denn das, 2008 habe ich geschrieben über das Jahr 2020, 5 Jahre später übers Jahr 2025, dann 2030 und jetzt eben kommt das Buch raus übers Jahr 2035. Das heißt, man kann einfach diese Bücher zur Hand nehmen und sagen, okay, was hat denn der prognostiziert in dem Buch 2025? Und dann wirst du sehen, dass ich in dem Buch 2025, dass es da ganz stark um KI-Assistenten ging. Also das, was wir heute so, das haben wir damals in diesem Buch gehabt, ja, auch persönliche KI-Assistenten, dass man begleitet wird. Also das war so die Vorläufer der AI-Agents sozusagen, ja, haben wir damals schon beschrieben. Wir haben damals die Welt der Vollbeschäftigung beschrieben, die wir jetzt gerade auch haben, jetzt langsam wieder verlassen, ja, wenn es in die KI-Richtung geht. Also wir sind schon, also ich würde, wenn ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine statistische Auswertung, aber ich würde sagen, deutlich über wahrscheinlich über 85%, nahe 90% der Prognosen treten ein. Und man muss eine Sache verstehen, also warum treten diese Prognosen ein? Weil wir uns Zukunft nicht ausdenken. Die Art, wie wir Zukunftsforscher, wenn du es wissenschaftlich machst, wie du prognostizierst, ist nicht, dass du dir irgendwie guckst, was ist denn da und was könnte da sein und dir irgendwelches Zeug ausdenkst. Sondern was wir machen ist, wir machen tiefen Interviews mit den Strategiechefs, Innovationschefs, Technologiechefs der großen trendtreibenden Unternehmen in der Welt. Im Silicon Valley, in China, überall in der Welt. Jede Woche machen meine Kollegen 10 bis 20 solche Interviews. Ja. 52 Wochen im Jahr, 25 Jahre gibt es uns, also ganz viele Interviews. Und wir fragen die, was tut ihr gerade, wo steckt ihr euer Geld rein, was glaubt ihr, was da rauskommt aus dem, was ihr da heute tut, was hat das für Auswirkungen auf die anderen, auf die Geschäftsmodelle und so weiter. Das heißt, diese Prognosen holen wir nicht aus unserem Kopf, sondern aus den Köpfen derjenigen, die mit ihren heutigen Entscheidungen wirklich die Macht haben, auch die Entscheidungen zu treffen, die dann eintreten werden. Und dadurch erreichst du halt die höchste Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, keine Wahrheit, wir sind keine Wahrsager, aber die höchste Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieser Prognosen.
Als dann im November 2022 OpenAI mit der ersten KI, mit der massenbreiten KI rausgekommen ist, warst du dann genauso überrascht wie viele andere oder hattest du eigentlich davor schon eben Bescheid gewusst, weil du eben mit diesen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley sprichst und auch vielleicht die Technologie nutzen kannst?
Ja, nee, wir haben das in unseren Studien haben wir das vorher schon beschrieben. Also das war relativ klar. Und OpenAI gab es ja auch schon lange vor der Veröffentlichung von ChatGPT. Insofern, wir sind mit denen ohnehin in Kontakt, also nicht nur mit OpenAI, mit all denen, die da unterwegs sind. Wir nutzen die als Interviewpartner für unsere Studien. Teilweise investieren wir gemeinsam, teilweise gründen wir gemeinsam auch Firmen. Also aus diesem Zukunftsforschungsinstitut heraus ist inzwischen eine kleine Unternehmensgruppe entstanden. Wir sind jetzt 27 Unternehmen, weil wir eben Ausgründungen gemacht haben und Co-Gründungen mit den anderen zusammen. In Technologien, in ganz, also und zwar nicht nur in KI-Technologien, ja, auch in anderen Technologien, also diese KI-Gründer, Sam Altman beispielsweise, die investieren auch in andere Technologien, beispielsweise in Kernfusion oder in Longevity, Cryopreservation, also das Einfrieren von Organen, wieder auftauen und so weiter. Das machen wir natürlich auch alles. Also wir sind da in ganz engem Kontakt und ehrlich gesagt, ich bin in den letzten 20 Jahren von also in dieser Technologieentwicklungswelt von gar nichts überrascht worden. Ja, also es gibt ein paar Überraschungen in der Welt der Politik, das, da kannst du nicht alles vorhersagen, aber in dieser Technologiewelt bin ich nicht überrascht worden.
Hm. Aber würdest du sagen, dass wir jetzt eigentlich in einer der spannendsten Zeiten leben, also wenn du rückblickend auf die letzten 25 Jahre das betrachten würdest?
Definitiv, definitiv. Also einerseits ist es eine spannende Zeit, weil eben das Wachstum so groß ist, ja, weil eigentlich auch jeder an diesem Wachstum teilhaben kann. Also wenn ich an die Generation meiner Großeltern denke, da gab es auch Wachstum, ja, das war so die Wirtschaftswunder-Generation in Deutschland. Auch da gab es Wachstum, aber der Einzelne, die konnte da nicht investieren, da gab es keinen Zugang. Heute, ich meine, hast du Zugang zu allem. Du kannst alle Aktien kaufen, du kannst irgendwelche Kryptos kaufen, du kannst in Startups. Wir investieren ganz viel, ganz zeitig, ganz Early Stage in Startups, weil da der Hebel am größten ist sozusagen. Ja, also kannst du alles machen und oder eigentlich kann es jeder machen, ja, wenn man ein bisschen vernünftig mit Geld umgehen kann. Insofern ist das eine großartige Zeit. Und es kommt jetzt noch was dazu. Die Zeit, also nicht nur das Wachstum ist großartig in dieser Zeit, sondern wir haben auch eine Zeit, wo diese technologischen Veränderungen wahrscheinlich auch zu einer gesellschaftlichen Veränderung führen. Also diese Grundidee, in der wir alle noch groß geworden sind, dass der normale Tag 8 Stunden Arbeit beinhaltet, ja, das ist ja eine Idee des Industriezeitalters. Und über die nächsten Jahre, wenn mehr KI kommt, wenn humanoide Roboter kommen, wird es immer weniger Lohnarbeit geben. Das heißt, Menschen werden auf andere Weise Geld verdienen müssen, ja, die werden die Frage klären müssen, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr 8 Stunden Arbeit habe am Tag? Die werden etwas anderes lernen müssen, die Bildung wird anders werden, die Schule, also die komplette Gesellschaft wird sich in relativ schneller Zeit tatsächlich in ein neues Modell drehen. Und dort dabei zu sein, ist natürlich, also das ist nur ganz wenigen Generationen vergönnt, nur ganz wenigen Menschen vergönnt. Und wir haben die Gnade sozusagen der richtigen Geburt, ja, genau in dieser Zeit zu leben. Das ist großartig.
Mhm. Ja, das sehen wahrscheinlich mal viele Zuschauer ein bisschen differenzierter, die auch vielleicht sogar Angst haben, dass ihre Arbeit durch KI ersetzt wird. Und man hat ja bisher noch kein Auffangnetz für sowas geschaffen, dass wenn Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich einfach Entscheidungen treffen und dann Mitarbeiter entlassen, um sie durch KI zu ersetzen. Was ist da deine Prognose für die nächsten 10 Jahre? Also wird KI eher wie das Internet und der Computer dazu beitragen, dass man effizienter arbeitet, oder würde vielleicht sogar manche Arbeiten komplett obsolet machen und somit auch vielleicht Massenarbeitslosigkeit schaffen?
Also die Prognose ist relativ klar. Über die nächsten 5 Jahre werden wir all diese Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sehen. Ja? Und das ist gigantisch. Also Leute, die sich wirklich auskennen, ich weiß, das ist diesen, also Elon Musk beispielsweise, ja, den muss man nicht mögen, den kann man so oder so sehen, aber der hat nun mal die wertvollsten Unternehmen der Welt aufgebaut. Also der kennt sich ein bisschen aus. Der geht davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren das Bruttoinlandsprodukt, also die Wertschöpfung der Welt, sich verzehnfacht. Und in den nächsten 10 Jahren, hat er gesagt, sich verhundertfacht. Das ist völlig, also wenn das wirklich so sein sollte, ist das völlig irre. Das ist ein gigantisches Wachstum. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn wir jedem Menschen auf der Welt, 8,3 Milliarden Menschen gibt's auf der Welt, wenn wir jedem Menschen auf der Welt jeden Monat 5.000 US-Dollar Grundeinkommen geben wollen würden, ja, wenn wir das wollen würden, dann würde eine Verfünffachung des GDP, ja, Bruttoinlandsprodukts, würde eine Verfünffachung reichen. Wahrscheinlich gibt's aber viel mehr. Ja, also deshalb sage ich, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Gesellschaftsordnung sich verändert, die ist total hoch. Und ja, natürlich gibt's davor Ängste, aber ehrlicherweise, ich glaube, die differenzierte Sicht ist nicht Angst davor zu haben, weil Angst davor zu haben kommt immer dadurch, dass du glaubst, dass eine Sache sich verändert und alles andere gleich bleibt. Also wenn nur die KI sich in der Welt verändert und den Leuten die Jobs wegnimmt und alles andere bleibt gleich, ja, dann ist es furchtbar, ja, weil dann hat keiner mehr Geld. Und dann, das ist ganz schlimm. Aber das ist ja nicht differenziert. Differenziert ist zu sagen, okay, das mit der KI verändert sich, die anderen Dinge verändern sich auch, das Bildungssystem wird sich verändern. Wahrscheinlich werden wir eine Art Grundeinkommen haben. Das wird sich, also international heißt die Diskussion Universal High Income. Ja? Es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, es hat Bedingungen, es ist nicht auf der Existenzminimum, sondern es ist relativ so in der Mitte vom heutigen Lohn. Was ich damit sagen will, ist, Angst haben meistens nur die Leute, die sehr Schmalspur nur eine Sache sehen und davor Angst haben. Wenn du die gesamte Entwicklung der Welt, Zukunftsentwicklung der Welt vor Augen hast, kannst du eigentlich nur sagen, wir Menschen müssten bescheuert sein, wenn wir diese Möglichkeiten, die da sind, nicht positiv nutzen. Die Welt wird produktiver, wir werden mehr Wertschöpfung haben, die Welt wird intelligenter. Warum sollte eine intelligentere Welt schlechter sein als eine unintelligentere Welt? Es gibt keinen einzigen Grund dafür. Ja? Aber Menschen haben Angst davor, du hast recht.
Ja, du, sehr toll zu hören von jemandem, der Zukunftsforscher ist, aber so positiv gestimmt ist auf jeden Fall für die Zukunft. Bei Elon Musk auch, der hat auch mal 30 Millionen verkaufte Teslas versprochen und der will auch mit SpaceX 1 Billion Umsatz machen bis 2030. Also seine Prognosen sind teilweise auch sehr utopisch, nur das vielleicht zur Einordnung. Jetzt haben wir aber auch gleichzeitig von Gegenbewegungen gehört, zum Beispiel Ford, IBM oder sogar Banken holen Mitarbeiter zurück, weil die KI-Lösungen einfach auch teurer sind oder vielleicht sogar schlechter waren als der Mensch. Ist das jetzt nur so eine kurze Anlaufschwierigkeit oder zeigt das, dass der Ersatz von Menschen durch KI komplizierter ist, als viele gerade glauben?
Lass uns nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also die haben Leute entlassen, so wie alle großen Unternehmen Krisen immer nutzen, um die schlechtesten 10% ihrer Leute zu entlassen. Wenn jetzt wieder Leute eingestellt werden, dann muss man sehr genau schauen, welche Leute werden eingestellt. Werden die gleichen eingestellt, die man entlassen hat? Nein, werden sie nicht, weil die Schlechten, die will man nicht wiederhaben. Es werden neue eingestellt. Das heißt, Unternehmen, das ist was völlig, das kannst du in jeder Krise, ob das die Corona-Krise ist, ob das die Finanzkrise war, immer wenn irgendwie Krise in der Zeitung steht, nutzen das Unternehmen dafür, um die schlechtesten 10% loszuwerden. Wenn sie dann wieder welche einstellen, dann heißt das nicht, dass das irgendwie die KI schlecht ist, sondern dann heißt es das einfach, dass sie ihren Job machen, ja, den du als Unternehmer dann eben manchmal machen musst. Aber der Hintergrund der Frage ist natürlich richtig. Wir sind auf dem Entwicklungsweg von KI sind wir ganz am Anfang. Also bitte, keiner darf erwarten, dass das Zeug perfekt wäre. Das ist total unperfekt. Aber selbst dieses unperfekte Zeug ist in vielen Fällen schon besser als der Mensch, der da arbeitet. Das ist halt so. Ja? Ich kenne Unternehmer, also wir machen ja so Zukunftsstrategien, habe ich vorhin gesagt, für Unternehmen. Die haben in den letzten 12 Monaten, also im letzten Jahr, haben die einen beispielsweise im Sales-Bereich, im Vertriebsbereich, sich versechsfacht, 630% hat mir einer geschrieben, weil ich mein Sales-Team ersetzt habe durch einen KI-Agenten-Sales-Team. Ja? Also kurz gesagt, natürlich ist KI nicht perfekt und kann den Menschen nicht 100% ersetzen, soll sie auch nicht, ist ja nicht der Job. Aber in vielen Dingen ist sie schon besser als der Mensch und sie wird halt viel schneller besser, als der Mensch besser wird. Und das das ist das, was manchen auch Angst macht. Mir macht das ehrlicherweise keine Angst. Ich bin sehr, sehr selbstbewusst und überzeugt davon, dass selbst in einer Situation, in die wir wahrscheinlich in 15, 20 Jahren erst kommen, in der KI und Roboter tatsächlich viele, ganz viele unserer Berufe, unserer Tätigkeiten ersetzen, selbst dann wird das ein großartiges Leben sein für die Menschen, weil die haben dann einfach mehr Zeit. Die haben erstens mehr Geld, die haben zweitens mehr Zeit, um sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sie sich vielleicht eigentlich beschäftigen sollten, nämlich so zwischenmenschlich, ja, mit anderen Menschen. Also diese ganze KI-Entwicklung, manchmal wird ja gesagt, ist alles unmenschlich und so. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie schafft die Basis dafür, dass wir in 15, 20 Jahren menschlicher leben werden. Je nachdem, was man als menschlich empfindet, natürlich. Ja. Aber dass wir mehr Zeit haben, Menschlichkeit zu zeigen.
Mhm. Ja, jetzt hast du gerade gemeint, die Menschen haben mehr Zeit und mehr Geld, aber muss nicht dann auch in dem Land dann die Innovation und die Unternehmen da sein, die dann auch die möglichen Umsätze erzielen? Also es bringt uns ja nichts, wenn in China die ganze Innovation ist und dort die ganzen Roboter die Fabriken sind und die Sachen bauen, die Menschen kaufen wollen und wir in Deutschland ja mehr oder weniger nichts davon haben. Also da hinkt es doch ein bisschen, oder? Dafür müsste ja Deutschland selber...
Ja, das ist das wichtigste Thema. Das ist das wichtigste Thema der Zukunft, dass wir es hinkriegen, und zwar international hinkriegen, dass von dieser Wertschöpfung, die da ohne Zweifel entstehen wird, dass wir was davon abkriegen und idealerweise in der Welt das halbwegs irgendwie gleich verteilt ist. Und das Interessante ist, es gibt ausgerechnet von den Superreichen, von den Technologiegiganten, über die wir hier in Deutschland manchmal schimpfen, also diese Elon Musks dieser Welt oder Sam Altmans, ja, ausgerechnet die sind die am stärksten dieses Universal High Income fordern. Also und die meinen nicht nur USA, sondern die meinen Universal, also global, ja. Der Sam Altman, der Chef von OpenAI, der hat vor 8 Wochen etwa ein sogenanntes Policy Paper an die amerikanische Regierung geschickt. Das kann man im Internet sehen, das ist total interessant. Lest euch das durch. Da stehen zwei, also es ist langes Zeug, aber zwei Hauptforderungen stehen drin. Erstens reduziert, also an die amerikanische Regierung, ja, reduziert heute schon die Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden, weil ihr müsst langsam die Leute daran gewöhnen, dass es weniger wird mit Arbeit. Zweitens führt eine KI-Tax ein. Also der sagt, nehmt uns Geld weg. Ja, und macht damit ein Umverteilungssystem mit diesem Universal High Income, sodass irgendwie jeder was bekommt. Und die denken das tatsächlich international. Und jetzt muss man natürlich bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein Elon Musk Jünger oder sowas, ja, ich habe, also was der so sonst noch so macht, aber man muss einfach zugestehen, der ist zum reichsten Mensch der Welt geworden, indem er die größten Unternehmen der Welt aufgebaut hat. Der hat ein kleines bisschen Ahnung bei dem, was da passiert. Und da muss man sich fragen, warum sind ausgerechnet diese Elon Musk und Sam Altmans diejenigen, die genau das mit diesem Universal High Income, mit diesem Grundeinkommen fordern? Und es gibt einen ganz einfachen Grund. Die wollen ihr Zeug, was sie da herstellen, wollen die auch zukünftig noch verkaufen. Die finden das total blöd. Also die natürlich arbeiten die dran, dass die Leute die Arbeit verlieren. Ja? Aber und sagen, das ist auch richtig, weil die Maschinen das schneller und besser und kostengünstiger machen. Aber trotzdem sollen die Leute Geld haben, weil die Leute sollen ja meine Produkte kaufen. Ja? Also passiert in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das, was in den 1920er Jahren schon einmal passiert ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, die goldenen 20er. Ja? Damals gab es so Industrialisierungsschub. Und auch damals gab es dieselbe Angst, dass nur einige, ganz wenige davon von diesem Schub profitieren und alle anderen auf der Strecke bleiben. Was haben die reichen Amerikaner damals gemacht? Die haben gesagt, komm, wir geben ein bisschen Geld ab. Ihr, also die Regierung, die Gesellschaft, ihr macht dann irgendwelche Sozialsysteme, Gesundheits- und irgendwie, also dass jeder so ein bisschen was davon hat. Und dann haben wir alle ein besseres Leben. Und genau das hat zu den goldenen 20ern geführt. Ja? Also Ich glaube, dass ziemlich viel dafür spricht, dass wir ein ganz ähnliches Muster in den nächsten 10, 20 Jahren wiedersehen. Und bitte nicht falsch verstehen, das führt nicht zu einer kompletten Gleichheit, das führt nicht dazu, dass Superreiche nicht mehr superreich sind. Das ist alles, die Menschen sind unterschiedlich und so wird das auch bleiben. Aber es führt dazu, dass eine neue Balance hergestellt wird, in der jeder halbwegs auf seinem Stand ordentlich leben kann.
Mhm. Ja, jetzt verfolgst du die ganzen technologischen Entwicklungen auf der ganzen Welt. Du bist ja auch öfter in China, habe ich bei meiner Recherche herausgefunden. Es gibt eine Studie von Aspis, das ist aus Australien, von dem Institut. Und die sagen, dass China eigentlich in 90% aller wirklich technologischen Felder aktuell führen. Teilen sich ein paar Plätze mit den USA. Siehst du eigentlich auch irgendwo noch Hoffnung für Deutschland oder Europa, dass wir da technologisch noch hinterherkommen? Und gibt es da einzelne Bereiche, wo wir vielleicht auch noch mit vorne mitspielen können?
Also, heute gibt es keinen einzigen dieser Bereiche. Das muss man ganz klar sagen. Aber das Schöne an der Zukunft ist ja, sie geht weiter und sie bietet Chancen. Ja? Wenn man sich anschaut, wo kommen diese technologischen Innovationen, wo es ganz schnell geht, wo kommt das her? Dann kommt das in der Regel im Augenblick entweder aus dem Silicon Valley oder aus China. Und China, du hast es völlig richtig dargestellt, ist gerade am so. Aber wenn man dahinter schaut, wie kommt das zustande? Dann sind das, ich bezeichne es immer als Sonderwirtschaftszonen. Also das sind bestimmte Gebiete, in denen sich diese wahnsinnige Innovation komprimiert und es wahnsinnig schnell geht. Bestimmt, also das Silicon Valley, ja, ist ein kleines Gebiet innerhalb der USA, ist eine Sonderwirtschaftszone. In China hast du das auch nicht überall. Den Dörfern geht's dreckig. Aber in Shenzhen, in Shanghai, also in den Sonderwirtschaftszonen, da geht's richtig rund. Und was ist jetzt der Kern einer Sonderwirtschaftszone? 5 Dinge. Erstens, du holst dort Menschen rein, denen es zu Hause, die von woanders kommen, denen es zu Hause dreckig geht, die mit hoher Energie daran arbeiten, dass es ihren Kindern später mal besser gehen soll. Also die mehr arbeiten als so der Durchschnitt. Ja, die holst du in die Sonderwirtschaftszone rein. Zweitens, du bringst dort eine Technologie rein, die gerade so am Abheben ist. Technologie entwickelt sich immer in so einer S-Kurve. Es beginnt langsam, dann hebt es ab und oben gibt es wieder ein Plateau. Und du musst die Technologien, die gerade abheben, nehmen. So, das ist das Zweite. Drittens, Regulierung. Also die Politik macht die Regulierung runter. Viertens, kostenlose Infrastruktur. Und fünftens, Geld rein. Und dann macht's bumm. Und das ist jetzt nichts Verrücktes, das haben sich nicht die Silicon Valley-Leute und auch nicht die Chinesen ausgedacht, sondern unsere Großeltern nach dem Krieg, als die das deutsche Wirtschaftswunder gebaut haben, die haben das genauso gemacht. Ja, da war Deutschland sozusagen die Sonderwirtschaftszone. Allen ging es dreckig, die haben gearbeitet, weil es ihren Kindern mal besser gehen sollte, weil alles war kaputt. Ja, die haben damals die Technologie genommen, die gerade so am Abheben, also in den Massenmarkt war, das war der Verbrennungsmotor. Deshalb Auto, ja. Die Autobahn, die Infrastruktur war kostenlos, die Regulierung, kein Tempolimit war unten und das Geld haben die Amerikaner reingesteckt durch den Marshallplan. Also Deutschland ist sozusagen die Mutter der Sonderwirtschaftszonen, wenn man so will. Und mir erscheint es als völlig, wie soll ich sagen, also ich sehe keinen Grund, warum Deutschland nicht wieder zu einer Sonderwirtschaftszone werden sollte oder innerhalb von Deutschland solche Sonderwirtschaftszonen entstehen. Allerdings tun sie es nicht, haben sie es in den letzten 50 Jahren nicht getan und oder vielleicht sogar in den letzten 70 Jahren. Und das ist das Problem. Ja? Also ich glaube, Deutschland hat absolut das Potenzial, aber wir müssen endlich wieder verstehen, wie dieses Wirtschaftswunder damals in der Generation unserer Großeltern, wie das wirklich entstanden ist. Und das müssen wir wiederholen. Und solange wir das nicht machen, solange passiert es woanders.
Mhm. Ja, ein großes Problem, was bei Europa immer angeführt wird bei solchen Feldern, ist, dass erstmal eigentlich versucht wird, alles in einen Rahmen zu packen, zu regulieren, anstatt einfach die Unternehmen mal machen zu lassen. Wäre das zum Beispiel ein Punkt, den wir verändern müssten?
Naja, also Regulierung ist ja erstmal, hat ja auch total positive Seiten. Ja, das ist ja, die Regulierung ist ja jetzt nicht, dass es alles schlecht ist, sondern Regulierung gibt Sicherheit, macht einen Rahmen und so weiter. Das ist ja gut. Und deshalb heißt ja Sonderwirtschaftszone, heißt ja nicht, dass du ganz Europa jetzt irgendwie völlig in Anarchie steckst oder und alle Regeln abschaffst, sondern Sonderwirtschaftszone heißt, du hast einen regulierten Raum, der kann meinetwegen ganz stark reguliert sein sogar, Aber innerhalb dieses Raumes hast du eben kleine Flecken, also kleine Zonen, kleine Regionen, in denen diese Regeln nicht gelten. Also die befreit sind von dieser Regulierung und eben noch die vier anderen Dinge, die ich gerade genannt habe. Und wenn man so denkt, ist es vielleicht auch viel viel praktikabler. Also man muss jetzt nicht Europa abschaffen und auch nicht die deutsche Bürokratie abschaffen, so schlimm sie ist, aber die muss man nicht abschaffen. Man muss nur sagen, schau mal, dort und dort gilt das jetzt nicht für die nächsten 10 Jahre. Und plötzlich wird sich was entwickeln, bin ich ganz sicher.
Ja, jetzt ist ja vor kurzem bekannt geworden, dass die KI von OpenAI sich aus seinem System rausgehackt hat oder einfach ausgebrochen ist, um Datencloud zu betreiben. Die musste man dann auch wieder abstellen. Der Chef von Anthropic hat auch gemeint, wir sollten hier mal mit der Entwicklung der KI ein bisschen runterfahren, damit die anderen Systeme sich aufbauen können, also Sicherheitssysteme. Es gibt auch ganz viel Dystopie von bis zu, dass wir irgendwann mal in einer Welt wie in Terminator leben werden oder sonstiges. Macht dir diese Entwicklung bei KI ein bisschen Sorgen oder denkst du, das ist völlig übertrieben?
Naja, also das ist für mich als Zukunftsforscher ist das eine normale, ist der Normalzustand einer sehr frühzeitigen Technologieentwicklung. Das ist so. Also das war bei jeder Technologie, die sich entwickelt hat, so, dass du am Anfang, wenn sich die Sicherheitssysteme noch nicht aufgebaut haben, dass es dann zu Unfällen kam. Ja, also auch beim Auto kam es, also bei das Auto, der gesamte Wohlstand von Deutschland ist auf dem Auto aufgebaut. Aber am Anfang des Autos kam es zu Unfällen, da sind Menschen gestorben. Irgendwann später gab es dann eine Straßenverkehrsordnung und die Polizei und das ganze Sicherheitssystem. Aber am Anfang gab es das alles noch nicht. Das heißt, es ist völlig normal, dass bei so einer Technologieentwicklung erst die Technologie entsteht und dann Schritt für Schritt das Sicherheitssystem drumherum. Insofern ist das aus meiner Sicht eine völlig normale Evolutionsstufe sozusagen dieser technologischen Entwicklung. Das hat keine Auswirkungen, das hat keine Folgen. In dem Fall jetzt bei OpenAI, die haben es ja sogar eingestellt, da ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Also Normalität, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt wird an der Börse immer wieder von einer möglichen KI-Blase gesprochen, weil extreme CapEx-Ausgaben getätigt werden. 2027 soll bis zu 1 Billion in KI-Infrastruktur und KI selbst investiert werden. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in 2035 zurückschauen auf das Jahr 2026 und uns diese Überlegung machen? Werden wir eher darüber lachen, weil wir sagen, es war ja absoluter Witz, was wir damals eigentlich investiert haben, weil die Entwicklung viel, viel krasser war, auch mit Stichpunkt auf AGI, also diese allgemeine künstliche Intelligenz, die auch noch kommen soll? Oder würdest du sagen, diese Bedenken sind ein bisschen berechtigt?
Also ich würde sagen, wenn wir aus 2035 zurückschauen auf 2026, können wir uns überhaupt nicht mehr erinnern, was 2026 war, weil das ist so marginal, so klein ist im Vergleich zu dem, was in den nächsten Jahren noch kommen wird bis 2035. Insofern, ja, natürlich rechne ich auch damit, dass das da an der Börse erstmal ein bisschen hoch und runter geht, weil natürlich die Psychologie der Investoren jetzt langsam eine Rolle spielt und wenn viele jetzt irgendwie glauben, dass da irgendwie eine Blase ist, dann reagiert man auf irgendwie kleine negative Nachrichten dann ein bisschen über und so. Also es wird schon auf und ab geben, aber aus meiner Sicht also ist das weit entfernt davon, irgendwie eine Blase zu sein, die platzt und dann ist alles weg. Ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht der Fall. Und was du sagst mit AGI, also wir in der Zukunftsforschung, wir reden inzwischen über ASI, also nicht mehr die generelle Intelligenz, sondern die Superintelligenz. Es hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor etwa 8 Wochen oder so, hat einer, den ich sehr gut kenne, Dr. Richard Socher, einer der Superstars der KI-Szene im Silicon Valley, ursprünglich aus Deutschland, der hat ein Unternehmen gegründet, also der war ganz lange der Chief, 15 Jahre lang der Chief Scientist von Salesforce, also der war ist wirklich ganz an dieser Entwicklung dran. Der hat ein Unternehmen gegründet, das heißt Recursive, und am ersten Tag dieses Unternehmens war das 4,5 Milliarden US-Dollar wert. Warum? Weil viele Google und das ganze Netzwerk von Google über 600 Millionen investiert haben in dieses Unternehmen zu einer Bewertung von 4,5 Milliarden US-Dollar am ersten Tag. Warum? Weil weil die, also Richard und sein Team gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem es möglich ist, zum ersten Mal wirklich an einer Technologie zu entwickeln, an einer KI zu entwickeln, die sich selbst weiterentwickeln kann. Das ist die Artificial Superintelligence, ja, also die Superintelligenz. Jetzt ist es soweit. Und wir werden das innerhalb der nächsten 5 Jahre, werden wir große Schritte machen, innerhalb der nächsten 10 Jahre werden wir das schaffen. Und ja, jetzt kann man sagen, ey, das ist doch völlig verrückt, das ist eine Riesenblase, irgendwie am ersten Tag kann kein Unternehmen 4,5 Milliarden wert sein. Man kann aber auch sagen, ey, wenn die das schaffen und wenn die das erste Unternehmen sind, was wirklich diese ASI hinkriegt, dann sind die weit, 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 weit mehr als diese 4,5 Milliarden wert. Ja? Je nachdem, wie du drauf schaust. Das ist das Börsenspiel. Und nicht nur das Börsenspiel, das Investmentspiel. Je nachdem, wie du drauf schaust, wie du die zukünftigen Entwicklungen einpreist sozusagen, ist das entweder eine Blase oder eine völlig realistische Bewertung.
Mhm. Die Superintelligenz, ja, das wird ja wahrscheinlich dann die letzte Entwicklung sein, die der Mensch selber irgendwie hervorgebracht hat, weil dann nur noch die Superintelligenz, wenn sie 24/7 nur noch sich Gedanken macht in den einzelnen Bereichen, wie können wir noch mehr Innovation schaffen, da kommt der Mensch ja gar nicht mehr hinterher. Und dann ist ja auch noch die Frage, Sven, sorry, dass ich das so salopp sag, aber dann könnte man ja auch einfach die KI fragen, okay, was ist die nächsten 10 Jahre, was wird passieren? Dann ist ja jegliche Bücher, Meinungen ist ja dann obsolet auch, oder?
Naja, also du gehst jetzt davon aus, dass die tatsächlich, ich muss sagen, in der Zukunftsforschung oder unter den internationalen Zukunftsforschern gibt es auch welche, die sagen, es läuft auf diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine oder diesen Wettstreit zwischen Mensch und KI hinaus und den kann der Mensch nicht gewinnen, weil die KI immer besser wird und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Was ich für viel wahrscheinlicher halte, ist, dass Mensch und KI quasi zusammenwachsen. Was meine ich damit? Es gibt eine Technologie, in die wir haben ja auch selber 3 Investmentfonds, wir investieren ja selber in diese Technologien, die wir da vorher analysiert haben. Wir haben gerade sehr stark in BCI, Brain Computer Interfaces, investiert. Warum? Also erstmal, was ist ein Brain Computer Interface? Stell dir vor, du machst ein kleines Loch im Kopf, du schiebst da einen Sensor rein, dann gibt's das ist so ein Patch, das wird auf die Hirnrinde gelegt, da sind so, je nach Anbieter, gibt's verschiedene Anbieter, zwischen 200 und 2000 Konnektoren drauf, dann gibt's eine Stromversorgung, also ein Kabel unter der Haut, das geht hier in die Brusttasche, hier ist eine Batterie drin, und dann hast du sozusagen einen Chip im Kopf, der dich verbinden kann mit einem Computer. Die Unternehmen, die das machen heute in der Welt, ich kenne die Chinesen, ich kenne die Amerikaner, da gibt's auch in Deutschland, ja, in Europa gibt's, aber das ist eher so, das sind keine Unternehmen, das ist eher so Forschung. Also, es gibt ein paar in der Welt, die sind durch die Tierversuche, also das ist ein medizinisches Gerät, muss erst Tierversuche, dann Menschen und so weiter, durch die Tierversuche sind die alle durch. Die haben sowohl in den USA als auch in China inzwischen die Zulassung für klinische Tests, also für Versuche an Menschen bekommen. Wenn du mit denen redest als Zukunftsforscher, sagen die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 10 Jahren bis 2035 durch diese klinischen Tests durch sind, dass wir die Zulassung bekommen haben, dass die ersten Massenanwendungen da sind, die Wahrscheinlichkeit ist total hoch. Und dass der Preis runter droppt. Ja, inzwischen kostet so ein Sensor, der hat früher irgendwie 100.000 US-Dollar gekostet, inzwischen kostet er 200 US-Dollar. Ein so ein Sensor. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Technologie innerhalb der nächsten 10 Jahre entsteht, ist total hoch. Aus meiner Sicht ist das, wer es verpasst hat, vor 10 Jahren in KI zu investieren oder vor 5 Jahren in Quantencomputer zu investieren, der sollte aus meiner Sicht heute in BCI, weil das ist genau an derselben Schwelle, wie das damals war.
Sprichst du hier auch von Neuralink, auch von Elon Musk zum Beispiel?
Neuralink ist in diesem Spiel auch drin, aber lange nicht die Besten. Lange nicht die Besten.
Aber es geht ja darum, per den Chip Computer steuern zu können, oder? Es geht ja jetzt nicht, dass ich direkt mir Wissen auf mein Gehirn über die KI draufladen kann oder so, oder?
Nee, das eben darüber wird immer geschrieben sozusagen, weil das ist, was die Journalisten verstehen, ja. Aber wenn du mit den Leuten redest, die das machen, sagen die, zurück geht's auch. Also, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Du kannst, wenn du beispielsweise einen amputierten Arm hast und eine Prothese, also so eine Roboterprothese hast, ja, kannst du durch so einen Chip diese Prothese bedienen wie eine ganz normale Hand. Das ist schon mal, du denkst etwas und die Maschine tut das. Das ist okay. Aber du kannst inzwischen auch durch diesen Roboterarm fühlen, Also es wird zurückgespielt ins Hirn. Fühlen, ob das Glas, was du gerade anfasst, ob das warm ist oder ob das kalt ist. Geht auch. Ja, insofern der Rückweg, der funktioniert auch. Ich habe letztes Jahr im September letzten Jahres, habe ich in China gesessen bei Dr. Tiger Tao heißt der. Der ist einer der bekanntesten chinesischen Wissenschaftler, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, also ein richtig guter Typ, Hirnforscher. Und der hat mir seinen BCI gezeigt. Und dann saß der mir gegenüber und hat gesagt, Sven, kennst du in Europa ein Institut, was genau dasselbe macht? Weil, wenn du das kennen würdest, dann könnten wir heute schon die erste interkontinentale Telepathiesitzung machen. Also kurz gesagt, in China sitzt einer mit so einem Ding im Kopf, in Europa sitzt einer mit so einem Ding im Kopf, dazwischen ist ein Computer und die denken gemeinsam. Würde heute schon in Anfängen gehen. Noch nicht alles perfekt, noch nicht 100%, natürlich nicht. Ja, wir reden über noch eine 10-jährige Entwicklungszeit. Aber also die Technologie gibt's und die sind im letzten Stadium sozusagen der klinischen Tests. Insofern, das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden. Deine Frage war, entwickeln sich die KI so schnell, dass der Mensch irgendwie zurückbleibt? Meine Antwort ist, ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass wir über die nächsten 10 Jahre eine Technologie finden, wo sich das menschliche Hirn mit der KI quasi verbindet und der KI dann das menschliche Denken beibringt. Also die KI auf diese Weise auch menschlicher macht. Und dann gibt es diese ganzen Machtspiele und die KI wird uns dominieren und so gibt es dann einfach nicht, weil die KI ist dann schlicht quasi Teil von Mensch.
Klingt verrückt auf jeden Fall, weil du gerade gemeint hattest, dass das spannende Investitionsmöglichkeiten sind, aber da kommt man ja nur mit Early Access rein oder mit Seeds, so mit Vorrundeninvestitionen, das also das ist ja für den Privatinvestor kaum möglich, da zu investieren, oder?
Ja, das ist richtig. Also die ganz interessanten Technologieinvestitionen, die sind noch im Bereich von, also sie sind einfach noch nicht an der Börse, ja, muss man ganz klar sagen. Die sind noch im Early Stage Bereich. Die kommen gerade aus Universitäten raus. Wir Zukunftsforscher haben natürlich den Vorteil, dass wir selbst wenn da gerade was aus einer Universität ausgegründet wird, wir kennen diese Teams, diese Technologieteams schon lange, wenn die noch an der Uni sind. Und dann rufen die, wenn die eine Ausgründung machen, häufig bei uns an und sagen, ey, wir kennen uns noch nicht aus in der Investorenwelt. Gibt uns mal ein paar Kontakte und dann können wir sozusagen mit unseren Fonds so als Erstinvestoren da zu sehr günstigen Preisen sehr zeitig rein investieren. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn du Zukunftsforscher bist, das stimmt.
Ja, dann kommen wir mal zu einer Investition, die man schon an der Börse tätigen kann und die Technologie steht mehr oder weniger schon von der Haustür. Zumindest wirkt es so, wenn man sich Videos anschaut aus China rund um humanoide Roboter. Hier gibt es auch eine spannende Prognose von Elon Musk, der sagt ja, bis 2040 gibt es rund 1 Milliarde humanoide Roboter, die dann ganz normal im Alltag Teil werden und uns im Alltag helfen, aber natürlich auch in Fabriken und so weiter. Was ist denn da deine Prognose? Sind humanoide Roboter in deinem Buch bis 2035 spielen die auch schon eine ganz entscheidende Rolle?
Ja, die spielen eine ganz entscheidende Rolle und ehrlicherweise an der Stelle, also Elon Musk ist ja in vielen Dingen sehr optimistisch in seinen Prognosen, das tritt auch nicht immer ein, ja. Aber an der Stelle ist er, glaube ich, zu pessimistisch in seiner Prognose. In unseren Prognosen, die auf den Interviews mit anderen Investoren rund um die Welt basieren, gehen wir davon aus, dass 2040 das Jahr sein könnte, in dem es zum ersten Mal mehr humanoide Roboter als Menschen auf der Welt gibt. Ja, es gibt dann ungefähr 9 Milliarden Menschen. Es wird ungefähr von 10 Milliarden humanoiden Robotern geredet. Das ist gigantisch. Also das ist ein gigantischer Wachstumsmarkt, logischerweise. Und wenn du es jetzt noch 5 Jahre zurücknimmst, also du hast nach dem Buch 2035 gefragt, was ich gerade geschrieben habe, da gibt es dann also noch nicht so viele Humanoide, wie es Menschen gibt, aber natürlich schon viele. Und in diesem Buch ist ganz klar beschrieben, wie sieht das Leben mit humanoiden Robotern aus. Also da ist eine Familie beschrieben, ein Tag einer Familie im Jahr 2035 und in diesem kleinen Haus, wo diese Familie lebt, leben selbstverständlich 2 humanoide Roboter. Die, also einfach mit, das sind Familienmitglieder sozusagen. Ja? Die eine ist, also das ist sogar, in Mann und Frau getrennt, obwohl das bei Robotern Unsinn ist. Ne? Aber die Nova, so heißt die in diesem Buch. Dieser eine humanoide Roboter ist eher für die, wie soll ich sagen, für die Hausarbeit zuständig, also die Spülmaschine und das Essen kochen und das Putzen und so weiter. Und dann gibt's noch den Tilo, auch ein humanoider Roboter, der ist eher für die Organisation des Alltags zuständig, dieser Familie. Mit dem kannst du sogar intellektuelle Gespräche führen. Ja? Also was ich damit sagen will, ist, auch unter diesen humanoiden Robotern wird es Unterschiede geben. Die einen werden, mit denen kannst du eher dich intellektuell, philosophisch unterhalten, die anderen machen eher Hausarbeit, die dritten machen eher Gartenarbeit und so weiter, je nachdem, wie du sie halt programmierst. Es sind halt KIs, sind KIs mit Händen und Füßen dran.
Mhm. Ja, jetzt hat nochmal auf Elon Musk zu sprechen zu kommen, aber wie wir ja vorher schon gesagt haben, er ist halt einer der größten Vordenker unserer Zeit. Der hat auch gemeint, dass bis 2036 auch Geld vielleicht nicht mehr von Nutzen sein wird für die Menschheit. Kannst du uns das vielleicht genau erklären und stehst du da auf seiner Seite?
Naja, also in der Tat ist die Frage, wie entwickelt sich das Finanzsystem, eine der größten Fragen, die wir in den nächsten Jahren zu beantworten haben. Also erstens, das, was alle wissen, ich will es nur noch mal sagen, selbstverständlich entwickeln sich Kryptowährungen, selbstverständlich entwickeln sich auch staatliche Kryptowährungen, also der digitale Euro, Dollar und so weiter und so fort. Die Logik ist, dass wir in ein paar Jahren in unserer Wallet, also Geldbörse ist dann Unsinn, ja, das ist Quatsch, aber irgendwie halt auf unserem Gerät, haben wir dann mehrere Digitalwährungen, die eigentlich, also die vielleicht in der Transaktion, die eine ist schneller, die andere kostet ein bisschen weniger, wie auch immer, die kleine Unterschiede sozusagen im Handling haben, aber eigentlich alle dasselbe machen, nämlich irgendwie das Tauschgeschäft quasi zu ermöglichen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird irgendeine KI in deiner Wallet entscheiden, auf welche Weise bezahlst du jetzt. Da wird kein Mensch mehr drüber nachdenken, ob ich jetzt irgendwie mit Dollar oder mit Euro oder mit Bitcoin oder was auch immer bezahle. Der zweite Schritt, über den Elon Musk redet, ist in der Tat, dass je wohlhabender diese Welt wird, je mehr du, stell dir vor, wir fiktiv, ja, wir reden nicht über ein Grundeinkommen von 5.000 Euro im Monat, sondern von 50.000, rein fiktiv, 50.000 im Monat, jeder Mensch 50.000 im Monat, ja, dann kann quasi jeder alles kaufen. Also nicht alles, ja, keine Yacht irgendwie für 50.000, aber ganz viel kaufen. Entsprechend wird, also der Grundansatz von Elon Musk ist, je produktiver die Welt wird, je mehr Wert geschaffen wird in der Welt durch diese ganzen Technologien, je mehr Energie die Welt produziert, ja, mit Energie kannst du quasi alles, wenn du genug Energie hast, kannst du alles herstellen, desto weniger wird dieses klassische Tauschgeschäft, das Geld ermöglicht, desto weniger wird das notwendig werden. Und desto weniger wird Geld notwendig werden. Und das führt ihn dann in der langen Prognose dazu zu sagen, naja, eigentlich ist Geld dann irgendwann überflüssig. Jetzt kommt das Aber. In unseren Prognosen, also bei uns seriösen Zukunftsforschern sozusagen, ja, steht es nicht in unseren Prognosen, dass das Finanzsystem überflüssig wird. Warum nicht? Weil das Finanzsystem wahrscheinlich der größte Machthebel ist, den die Welt bisher kennt. Möglicherweise wird es irgendwann mal abgelöst durch tatsächlich die Macht über die Technologie. Das kann sein, aber im Augenblick ist es tatsächlich das Finanzsystem der Welt, was die größte Macht darstellt. Und selbstverständlich werden diejenigen, die diese Macht bisher haben, sich diese Macht nicht einfach so aus den Händen nehmen lassen von irgendwelchen Leuten, die da irgendwelche Kryptos erschaffen oder sowas, sondern da wird es einen enormen Widerstand geben, und der Widerstand, der kann gehen bis, also der ist jetzt nicht nur in Gesetzen, sondern die Menschen, die da Macht haben, die haben eben auch Macht über Militär und so weiter und so fort. Insofern sehe ich das nicht, dass das Weltfinanzsystem, so wie es heute ist, jetzt irgendwie plötzlich weg ist, nur weil ein paar KI und Kryptogeist jetzt irgendwelches Zeug machen. Dieses Machtsystem, dieses Finanzsystem hat ein enormes Beharrungsvermögen. Ist meine Einschätzung der Dinge. Aber vielleicht ist Elon Musk an der Stelle auch schlauer als ich, das könnte sein.
Dann noch hier vielleicht kurz noch gefragt, wie sieht's da mit Bargeld aus? Gibt's in 2035 noch Bargeld oder wird das keinen Nutzen mehr haben?
Also Nutzen hat es ausschließlich für wie soll ich das sagen, für Geheimhaltungs-, für Privacy-Dinge sozusagen, ja, für Dinge, die anderen nicht mitkriegen sollen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es da noch ein bisschen was geben.
Aber es wird nicht abgeschafft oder so.
Naja, es wird Versuche geben, das abzuschaffen. Es wird nicht 100% gelingen, es abzuschaffen, aber es wird tatsächlich in einem, also sagen wir mal, auf längere Sicht, ja, ich rede jetzt nicht über die nächsten 5 Jahre, so schnell geht das da alles nicht im Finanzsystem, aber sagen wir mal, auf die Sicht von, weiß nicht, 15, 20 Jahren oder sowas, wird es eine sehr, sehr geringe, wird Bargeld eigentlich keine Rolle mehr spielen. Du kannst eigentlich kaum noch was damit machen. Du kannst, gerade wenn du dich in die gesellschaftlichen Spielregeln halten musst, was Steuern und sowas betrifft, das wirst du mit Bargeld einfach nicht mehr gut machen können. Deshalb wird das wirklich in den Graubereich, vielleicht sogar in den Schwarzbereich hineinrutschen, wo es noch überleben wird. Aber so für den normalen Menschen, der mit diesem Grau- und Schwarz Bereich der Welt nichts zu tun hat, wird Bargeld keine große Rolle mehr spielen.
Mhm. Ja, Sven, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich wahrscheinlich schon jetzt nach dem ganzen Gespräch selber beantworten könnte. Aber wenn du jetzt heute die Möglichkeit hättest, alle Technologien zu stoppen und wir bleiben einfach auf dem Stand, wo wir heute sind, würdest du es machen oder würdest du es nicht machen?
Na, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das hieße ja, dass ich mit dem heutigen Entwicklungsstand der Menschheit, wie soll ich sagen, zufrieden wäre oder dass ich den heutigen Entwicklungsstand der Menschheit für besser, für schöner, für wichtiger, wertvoller halten würde als den Entwicklungsstand, den die Menschheit in 10 Jahren, im Jahr 2035 haben wird. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also schau mal, ich habe 3 Kinder. Die sind alle, also die sind noch relativ jung, 9 Jahre, 11 Jahre, 14 Jahre. Die haben ein großartiges Leben vor sich durch diese Technologien, die da kommen. Die werden deutlich länger leben als ich. Ja, wir reden bei der Lebensspanne unserer Kinder im Augenblick von 120 bis 150 Jahren. Die werden nicht mehr diese verrückten 8 Stunden oder ich mache sogar noch mehr am Tag, ja. Also nicht mehr diese verrückten Arbeitsverständnis des Industriezeitalters haben, sondern die werden ein neues Verständnis entwickeln. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Wertschöpfung, mehr Geld haben. Die werden mehr Möglichkeit haben, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu entwickeln. Also das ist, unsere Kinder werden, wenn wir es nicht komplett versauen hier in Deutschland, werden durch diese technologische Entwicklung ein viel, 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 viel besseres Leben führen als ich. Und warum sollte ich das denn um Gottes Willen stoppen? Im Gegenteil. Ich versuche, also erstens, das meinen Kindern zu ermöglichen und zweitens selber auch noch einen Vorteil daran zu haben, indem ich mich durch meine Investments und meine Tätigkeit, mein Beruf eben an dieses wahnsinnige Wachstum anschließe, was da in der Welt ist. Ja? Wie gesagt, meine Großelterngeneration hat diese Chance nicht. Ich habe diese Chance und selbstverständlich nutze ich die. Ist doch logisch.
Ja, Sven, war sehr aufschlussreich. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ganz kurz hier, noch an euch, liebe Zuschauer, die Buchverlosung nicht vergessen. Das Buch kommt raus am 15. August. Wir packen euch unten in die Beschreibung einen Link. Da könnt ihr schon mal vorbestellen. Und ja, vielen Dank, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht sprechen wir uns schon bald wieder.
Sehr gern, sehr gern. Würde mich sehr freuen. Habt bis dahin eine große Zukunft.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt uns gern unten mal unbedingt in die Kommentare, was ist denn eure Meinung zu den ganzen Themen. Ich denke, da sind der ein oder andere dabei, der das ein bisschen differenzierter sieht. Lasst uns unbedingt gerne ein Like da. Dann helft ihr den Algorithmus, dass das Video mehr ausgespielt wird. Unterstützt unsere Arbeit damit extrem. Und gerne natürlich unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine so spannenden Interviews mehr verpasst. Jetzt im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, das ich letzte Woche mit Jürgen Schmidt von Aktienlos geführt habe. Da sprechen wir auch über die ganze KI-Blase und was seine geheimen KI-Aktien sind. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.